Die Radio Wissen. Update.
Was solche Schmarotzer, die können sich öffnen.
Das sind welche. Die sind schon ausruhen, wollen wir mal so sagen.
Ja.
Die machen hier Urlaub.
Ja, die kriegen einen Haufen Geld jeden Tag. Hm? Ja, das ist so. Schlaraffenland hier. Ist klar.
So klang es, als im letzten Sommer Anwohner aus Freital gegen ein Asylbewerberheim demonstrierten. Freital machte Schlagzeilen. Immer wieder gab es Kundgebungen und Angriffe. Heute hat es in dem Ort in Sachsen eine große Razzia gegeben. Der Vorwurf lautet Rechtsterrorismus. Damit beginnt das Update heute mit Anneke Schäfer.
Update.
5 Festnahmen, dazu weitere Hausdurchsuchungen. Die Tatverdächtigen sind zwischen 18 und 39 Jahre alt, 4 Männer und eine Frau. Frauke Köhler, die Sprecherin des Generalbundesanwalts, fasst die Fakten zusammen.
Die Bundesanwaltschaft hat heute Morgen 5 Beschuldigte wegen des dringenden Verdachts der Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung durch Beamte der GSG 9 festnehmen lassen. Sie stehen in Verdacht, mit 3 weiteren Beschuldigten eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben.
Die 3 anderen Beschuldigten sitzen schon in U-Haft. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sprach von einem entscheidenden Schlag gegen eine regionale rechtsterroristische Struktur. Weitere mögliche Anschläge seien so verhindert worden. Die Verdächtigen sollen im Herbst Anschläge auf 2 Asylbewerberheime ausgeübt haben und einen auf ein alternatives Wohnprojekt. Dazu benutzten sie illegale Böller, Feuerwerk mit extremer Sprengkraft, das in Deutschland verboten ist. Über 100 solcher Böller wurden bei der Razzia gefunden. Frauke Köhler vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
In einem Fall sind an einer Flüchtlingsunterkunft an 3 Fensterscheiben pyrotechnische Sprengmittel angebracht worden. Bei der Explosion zersplitterten die Fensterscheiben. In diesem Fall gehen wir auch von versuchtem Mord aus.
Weil es um Terrorismus geht, hat der Generalbundesanwalt den Fall übernommen. Viel bekannt ist über die Gruppe noch nicht. Sie hat nicht einmal einen richtigen Namen. Gruppe Freital, dieser Name stammt von den Ermittlern. Der Rechtsextremismus-Experte Bernd Wagner sagte, die rechtsextreme Szene in Freital und Umgebung gebe es schon seit mehreren Generationen. Schon zu DDR-Zeiten habe es in der Kleinstadt in Sachsen ein blühendes braunes Leben mit starkem Radikalisierungsdruck gegeben. Laut Sachsens Innenminister ist die ganze Sache größer. Die Ermittlungen gehen weiter.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
R. Schmid schreibt bei tagesschau.de: Eine gute Nachricht, dass da endlich etwas unternommen wird. Man musste in der Vergangenheit leider den Eindruck bekommen, dass etwa Brandanschläge auf Flüchtlingsheime eher generell als eben bedauerlicherweise nicht aufzuklären angesehen wurden. Solche Anschläge sind aber nicht, wie das so mancher im rechten Umfeld glauben machen möchte, ein Ausdruck zivilen Ungehorsams, sondern schlicht Brandstiftung und Terror. Duke68 schreibt: Nicht nur brisant, sondern erschreckend finde ich, dass die Bundesanwaltschaft es vorgezogen hat, den Job durch die GSG 9 erledigen zu lassen. Demnach traut man offensichtlich weder der sächsischen Generalstaatsanwaltschaft noch der sächsischen Polizei und ihren Spezialeinsatzkommandos. Blumenfreund 3 schreibt bei MDR Info: Man hat den Eindruck, als würde hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ein völlig überzogener Einsatz. Und nur Mutmaßungen und Unterstellungen. Hat die Polizei nichts Wichtigeres zu tun? Johnny Schwatten kritisiert bei Twitter die Formulierung in den Medien. Wenn in Freital Polenböller geworfen werden, ist das Rechtsterrorismus. Werfen linksextreme Böller, sind es Aktivisten.
Was sonst noch wichtig war?
Fast jeder Dritte hat Diskriminierung erlebt. Das ist das Ergebnis einer Studie, die der Bund in Auftrag gegeben hat. Jeder Zweite davon gab an, dass er am Arbeitsplatz benachteiligt wurde. Wegen seines Alters, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung. Viele erlebten Diskriminierung aber auch in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel in der Bahn. Dann ging es meistens um die sexuelle Orientierung oder die Herkunft. Anlass der Studie ist, dass das Antidiskriminierungsgesetz im August 10 Jahre wird. Die Antidiskriminierungsbeauftragte Christine Lüders findet, der Begriff im Gesetz muss ausgeweitet werden.
Also ich denke, dass die soziale Herkunft eine ganz wichtige Rolle spielt, dass auch wir Überlegungen dazu anstellen, ob zum Beispiel Gewicht eine Rolle spielen kann als Problem in der Gesellschaft.
Eine Auswertung des Gesetzes wird im Sommer vorgestellt. Zusätzlich zu der repräsentativen Studie mit rund 1000 Teilnehmern wurden noch 18.000 Menschen gebeten, ihre 2 eindrücklichsten Erlebnisse von Diskriminierung zu beschreiben. Dabei schilderten viele Frauen, was sie am Arbeitsplatz erfahren haben. Naika Furutan, eine der Autorinnen.
Geschlechtsdiskriminierung ist also nicht nur die Kölner Domplatte, sondern strukturell verankert. Und Deutschland ist in Sachen Gleichberechtigung offensichtlich noch nicht so weit, wie es gerne wäre und sein sollte.
Häufig werden Menschen aber auch wegen ihrer Herkunft diskriminiert, zum Beispiel in Geschäften und bei Dienstleistungen.
Hier kann man sagen, verschließen sich vor Migrantinnen im wahrsten Sinne des Wortes Türen.
Die Türkei hat einen Fernsehjournalisten der ARD nicht einreisen lassen. Volker Schwenk wird am Flughafen in Istanbul in einem Abschieberaum festgehalten, wie er sagt, bisher ohne Begründung. Die Sicherheitsleute haben ihm nur gesagt, dass es im System einen Vermerk zu seinem Namen gibt. Der ARD-Korrespondent kam aus Kairo und wollte an die türkisch-syrische Grenze weiterreisen, um mit Flüchtlingen zu sprechen. Das Auswärtige Amt ist in den Fall eingeschaltet. Vizekanzler Sigmar Gabriel kritisierte das Vorgehen der Türkei als einen mehr als problematischen Akt. Letzten Monat hatte die Türkei schon einmal die Arbeit eines deutschen Journalisten eingeschränkt. Der langjährige Korrespondent von Spiegel Online bekam keine Presseakkreditierung mehr und musste die Türkei verlassen. Viehzeug, Gelumpe und Dreckspack. Mit diesen Worten soll Pegida-Chef Lutz Bachmann Flüchtlinge und Asylbewerber auf Facebook beschimpft haben. Heute war Prozessauftakt beim Amtsgericht Dresden. Die Anklage wirft ihm Volksverhetzung vor. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat Bachmann die Menschenwürde der Flüchtlinge angegriffen und zum Hass gegen sie aufgestachelt. Der 43-Jährige ist schon vorbestraft. Ihm droht eine Freiheitsstrafe zwischen 3 Monaten und 5 Jahren. Die Verteidigung sagt, die Postings stammen gar nicht von Bachmann selbst. Im Februar letzten Jahres, als die Ermittlungen gegen Bachmann gerade bekannt geworden waren, äußerte er sich auf einer Pegida-Kundgebung noch ganz anders.
Es sind Screenshots aufgetaucht, die zum Teil bearbeitet und gekürzt waren, in denen ich einfach ein paar Worte benutzt habe, wie jeder von uns, jeder, bin ich mir sicher, schon mal am Stammtisch benutzt hat.
Die Pegida-Bewegung geht seit 1,5 Jahren in Dresden fast wöchentlich auf die Straße. Vor Gericht stand auch Theo Zwanziger, der frühere Präsident des Deutschen Fußballbundes. Er hatte in einem Radiointerview den Verband des Wüstenstaats Katar als Krebsgeschwür des Weltfußballs bezeichnet. Das Landgericht Düsseldorf entschied, dass Zwanziger sich nicht strafbar gemacht hat. Der Begriff Krebsgeschwür könnte aus Sicht der Richter zwar eine herabwürdigende Beleidigung sein, aber weil Zwanziger damit ausdrücklich die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an Katar kritisiert hat, ist die Aussage von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Was noch wichtig wird.
Im US-Bundesstaat New York finden heute Vorwahlen statt. Die Wahllokale schließen nach unserer Zeit um 3 Uhr nachts. Die Vorwahl in New York ist besonders wichtig, unter anderem, weil hier viele Delegiertenstimmen zu holen sind. Laut den Umfragen liegt bei den Demokraten Hillary Clinton vor Bernie Sanders. Wenn sie tatsächlich gewinnt, dann kann Sanders sie kaum noch einholen. Bei den Republikanern sehen die Umfragen Donald Trump vorne. Eine Vorentscheidung wäre das hier aber noch nicht. Der Ton im US-Präsidentschaftswahlkampf wird immer rauer. Die Kandidaten werfen mit fiesen Spitznamen nur so um sich.
Crooked Hillary, Fox. She's been crooked from the beginning.
Donald Trump nennt Clinton korrupte Hillary. Sie nennt ihn den Esel des Jahrzehnts.
I think he's the donkey of the decade.
Und sonst in der Welt?
Vor knapp 2 Jahren geschah in Jerusalem ein Mord, in dessen Folge der Gaza-Krieg ausbrach. 3 Israelis verschleppten damals im arabischen Ostteil der Stadt einen 16-jährigen Palästinenser und verbrannten ihn bei lebendigem Leib. Ein Bezirksgericht in Jerusalem hat den Haupttäter jetzt wegen Entführung und Mordes verurteilt. Anders als von den Anwälten dargestellt, sei der 30-jährige Mann zur Tatzeit durchaus zurechnungsfähig gewesen. Das Strafmaß wird erst Anfang Mai verkündet. Seine beiden Mittäter, 2 jugendliche Israelis, wurden bereits zu 21 Jahren bzw. lebenslanger Haft verurteilt. Mit der Verbrennung des palästinensischen Jungen wollten die Männer den Mord an 3 israelischen Jugendlichen durch die radikal-islamische Hamas rächen. Die anschließenden Krawalle führten zum jüngsten Gaza-Krieg, in dem fast 2300 Menschen getötet wurden. Es läuft nicht rund für Malcolm Turnbull. Seit 7 Monaten ist er Regierungschef von Australien und zum wiederholten Mal hat er diese Woche eine Abstimmung im Parlament verloren. Deshalb plant Turnbull jetzt den Befreiungsschlag. Er will beide Kammern des Parlaments auflösen und hat für den 2. Juli Neuwahlen angekündigt. Gewinnt seine konservative Partei, könnte Turnbull Gesetze in Zukunft wieder durchbringen. Ob der Plan aufgeht, ist allerdings ungewiss. In den Umfragen sind die Konservativen abgestürzt und liegen mit der Labour Party im Moment nur noch gleichauf. Der Luxusgüterhersteller Louis Vuitton hat in Südkorea den Prozess gegen einen Brathähnchenverkäufer gewonnen. Der Grillbetreiber wurde dazu verdonnert, dem französischen Konzern rund 11.000 Euro Entschädigung zu zahlen. Er hatte sein Restaurant Louis Vuitton Duck genannt, ein Wortspiel, das auf Koreanisch so ähnlich klingt wie ganzes Hähnchen. Außerdem nutzte er das Logo von Louis Vuitton. Der Modekonzern fand das Wortspiel nicht komisch, sondern rufschädigend und forderte den Restaurantbesitzer schon im letzten Herbst dazu auf, den Namen zu ändern. Das tat der Grillbetreiber, aber nur so wenig, dass der Name Louis Vuitton weiterhin erkennbar blieb. Jetzt musste er für jeden Tag, an dem er den Namen nutzte, büßen.
Wissensnachrichten. Eine Hose mit Taschen aus Kaugummi, die man zur Not auch als Schlauchboot aufpumpen kann. Sowas Bescheuertes braucht wohl kein Mensch. Aber es ist ja nicht verkehrt, mal auf Abwegen zu denken. Denn so funktioniert Kreativsein. So entstehen neue Erfindungen. Eigentlich müsste man denken, Maschinen können sowas nicht. Aber genau das macht jetzt eine Software aus den USA. Jennifer Rieger aus unseren Wissensnachrichten. Was kann das Programm genau?
Ja, das kann sozusagen Dinge erfinden, zumindest auf dem Papier, dafür aber so richtig viele. Es hat zum Beispiel in 3 Tagen 2,5 Millionen Ideen ausgespuckt. Allerdings sind fast alle davon so richtig bekloppt. Da gibt es zum Beispiel ein Wachstumsmittel für Rinder und Schweine, mit dem man auch die Luft filtern und ein Auto bauen kann. Oder eine Windel, die die eigene Körpertemperatur reguliert und außerdem eine eingebaute Kapuze hat.
Klar, wieso nicht? Und das Programm, das denkt sich den Kram also selber aus, das erfindet das alles?
Ja, die Ideen stammen vom Programm selber, aber das klaut richtig heftig bei anderen. Das Ganze funktioniert nämlich so. Diese Software durchsucht öffentlich zugängliche Beschreibungen von Patenten, zerschnippelt die in Satzfetzen und fügt die dann wild neu zusammen. Und raus kommen dann diese bescheuerten Erfindungen. Das klingt dann zum Beispiel so. Eine Seilstruktur besteht aus vielen Fasern, die verschiedene Varianten von Garn formen, die wiederum viele Stränge bilden. Mit der Methode kann man CD-Jukeboxen am Boden oder an der Wand befestigen. Die Butter, um die Cannabisblätter zu kochen, kann von Kühen oder Schafen stammen. Olivenöl ist auch möglich. Und so weiter. Diese Texte erscheinen dann alle auf der Website All Prior Art, die hat der Programmierer Alex Raven aufgesetzt.
Aber was soll das Ganze? Ich meine, wenn dabei nichts Sinnvolles zustande kommt, dann wird man damit wohl kaum Geld verdienen können, oder?
Ja, es geht bei dem Ganzen um Patente. Der Erfinder von diesem Erfindungsprogramm will es nämlich Patenttrollen vermiesen. Also Leuten, die wenig innovative und ziemlich allgemeine Patente anmelden und dann Lizenzgebühren von allen möglichen Leuten fordern. Raven meint, dass in der Masse der Ideen von seinem Programm mit der Zeit alle möglichen Ideen beschrieben werden und eben auch solche, die wirklich mal jemand patentieren lassen könnte. Derjenige kriegt aber dann Probleme, weil seine Idee eben schon mal öffentlich beschrieben wurde und das geht eigentlich nicht für ein neues Patent.
Aber versaut's ja dann auch den echten Erfindern, die sich vielleicht was Tolles ausdenken, das dann aber ja schon in der Datenbank drin ist.
Raven meint eben, falls die Idee wirklich innovativ ist, sollte ein Computer sie nicht einfach so ausspucken können. Für ein richtiges Patent sollte man schon ein bisschen mehr Hirnschmalz investieren, sonst wird das nix.
Und nix geworden ist es auch mit den Dinos. Die sind vor 66 Millionen Jahren ausgestorben, wahrscheinlich letzten Endes durch einen Meteoriteneinschlag. Davon gehen jedenfalls viele Wissenschaftler aus. Aber davor stand es ja auch schon nicht so gut um die Dinos.
Ein britisches Forscherteam schreibt eben jetzt in einer Studie, dass das Sterben schon viel früher angefangen hat. Für ihre Arbeit haben sie sich angeschaut, was man über die Stammesgeschichte der verschiedenen Arten so weiß, von wann die letzten Funde sind und so weiter. Und das Ergebnis war, schon 24 Millionen Jahre vor dem Meteoriteneinschlag verschwanden mehr Dinosaurierarten, als sich neu entwickelt haben. Warum das so ist, wissen die Forscher nicht. Vielleicht ging es bergab mit den Dinos, weil sich das Klima verändert hat und sie sich nicht gut genug mitentwickelt haben. Oder mehr Vulkanausbrüche könnten auch ein Grund dafür sein. In einem Punkt jedenfalls sind sie sich mit den anderen Forschern einig. Der Meteorit hat den Dinos den letzten Rest gegeben.
Und dann ging es heute noch um unsere Gedanken. Denn wenn wir was denken, dann kann man uns daran erkennen. Also wie ein Hirnabdruck statt Fingerabdruck.
Genau, jeder Mensch denkt anders und zwar so anders, dass unsere Gehirnströme uns eindeutig identifizieren. Bisher hat das aber nicht immer fehlerfrei geklappt. Forscher aus den USA haben jetzt ein Verfahren entwickelt, das so richtig funktionieren soll. Das haben sie jetzt an 50 Probanden getestet und diesen Testpersonen wurden eine Reihe von Bildern gezeigt. Dazu wurden ihre Gehirnströme gemessen und ein Computer dann mit den Daten gefüttert und der konnte in einem neuen Test eindeutig erkennen, welche Testperson vor ihm saß. Das ist also der Beweis, dass man Hirnströme benutzen kann, um Leute zu identifizieren. Aber bis dieses Verfahren in der Praxis angewandt wird, wird es noch ein bisschen dauern. Diese Forscher schlagen eben vor, dass man ihr System benutzen könnte, um Hochsicherheitsbereiche zu schützen, zum Beispiel bei Nuklearanlagen, um sicherzustellen, dass kein Unberechtigter sich Zutritt verschafft.
Danke, Jennifer Rieger.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht gibt es nur im Nordosten etwas mehr Wolken, aber auch da bleibt es meist trocken. Es wird aber kalt mit Tiefstwerten um 3 Grad. Besonders in Hessen und Thüringen kann es auch Frost geben. Dafür wird es morgen noch ein bisschen wärmer als heute mit bis zu 21 Grad im Südwesten. Da scheint auch fast durchgehend die Sonne. Im Norden und Osten mehr Wolken und höchstens 10 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.